Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer
und Florian Hohmann. Diese Folge wird präsentiert von PwC Schweiz. So, wir sind diese Woche zurück nochmal mit Andreas Göldi hier an der HSG. Und wer die Folge von letzter Woche noch nicht gehört hat, sollte das bitte schnellstmöglich tun, denn da haben wir viel über seine Karriere gelernt als Unternehmer, als Investor und uns auch länger über KI unterhalten, die zukünftige Entwicklung, die Prognosen und auch du hast schon viel angeteasert, welche Tools du aktuell nutzt, wie schnell die sich verbessern. Und die Folge heißt ja Tipps und Tricks. Deswegen wollen wir da auf jeden Fall relativ viel von dir hören. Wir haben aber eine Tradition, wie wir diese Folge starten. Deswegen muss ich erstmal auch so starten. Und das ist, wir wollen rausfinden, wie eigentlich der Alltag einer Person ist. Und ich nehme an, in dem Job, in dem du bist, gibt es gar nicht so diesen klassischen Tag. Aber führ uns mal mit so grundsätzlich. Um wie viel Uhr stehst du auf? Wie startet dein Tag normalerweise? Wo geht es dann häufig hin? Ins Büro, Homeoffice, zu Startups, die du betreust, auf Pitch-Competitions? Erzähl uns mal, was so dein typischer Tag ist, wenn es den gibt.
Ja, mein Morgen ist nicht sehr originell. Ich stehe etwa um 7 auf, mache erstmal Frühstück für die Kinder, weil meine Frau ist eher bleibt eher lieber lang auf und steht nicht so früh auf. Darum ist das mein Job, Arbeitsteilung. Und meistens gehe ich dann relativ bald ins Büro an einem normalen Tag und fange da an, Pitch-Decks zu lesen und dergleichen, was man halt als Venture Capitalist so macht. Aber wie du schon gesagt hast, es gibt eigentlich selten einen typischen Tag. Also es ist natürlich viel Reisetätigkeit damit verbunden, Onboard-Meetings, aber auch eben zu Pitching-Competitions und dergleichen. Wir haben Investments in ganz Europa, also ich bin auch gerne mal in London oder Warschau, Berlin natürlich und München. Das macht es abwechslungsreich.
Aber gibt es trotzdem Routinen in deinem Tag? Also startest du morgens mit einer Siebträgermaschine und holst dir den genau abgetröpfelten Kaffee raus? Oder ist es so, dass du sagst, mittags muss ich einmal um den Block laufen mit der Sonne im Gesicht, um eben mich wieder zu erden? Oder gibt es irgendwelche Dinge, die, egal wo du bist, trotzdem deinen Tag prägen?
Kommt ein bisschen drauf an, was gerade läuft. Mein Morgen ist nicht originell. Also ich mache einen Espresso, leider keine Faszination für Siebträgermaschinen. Bin da sehr pragmatisch unterwegs. Was ich versuche am Mittag zu machen, ist tatsächlich einen kurzen Mittagsschlaf. Das habe ich von ein paar sehr erfolgreichen Unternehmern gelernt. Hilft mit, das Gehirn zu resetten. Und das ist tatsächlich wichtig für mich, weil mein Alltag ist natürlich sehr, sehr informationsreich. Es kann sein, dass ich eben am Vormittag irgendwie 10, 15 Pitch-Decks lese und alle möglichen anderen Dinge. Und irgendwann braucht man ein bisschen dann Downtime und das gehört dazu, rauszugehen fürs Mittagessen und dann eben im Office sich nochmal kurz hinzulegen.
Aber du kannst dich im Office hinlegen. Also du hast jetzt nicht so die Halskrause, die dann deinen Nacken gerade hält und dich trotzdem in den Schlaf bringt. Nee. Aber du kannst dich hinlegen.
Ich habe einen bequemen Lehnstuhl und das ist genau perfekt für die Aufgabe.
Und wenn du sagst eben, du bist eher der Frühaufsteher, jetzt auch in eurer Partnerschaft, dann bist du auch derjenige, der dann abends um 10, 11 sagt, mir reicht's, ja. Jetzt geht's ab in die Träume.
Ja, typischerweise um die Zeit. Kann sogar mal früher sein. Also ich beobachte mir manchmal, wenn der Tag besonders intensiv und informationsreich ist, dann habe ich auch schon mal um 9 genug. Also ich bin da flexibel.
Du sagst ja schon informationsreich. Und ich glaube, dass eben Informationsaufnahme, das prägt ja auch deinen Beruf. Hast du da Tools, die dir helfen, Informationen aufzunehmen oder zu strukturieren oder auch zu priorisieren?
Absolut, ja. Also als Beispiel, ich bin Abonnement von sehr vielen Newslettern aus der Branche, weil ich muss natürlich über viele Dinge auf dem Laufenden bleiben. Ich habe wahrscheinlich etwa 80 Newsletter-Abos oder sowas und da kommen jeden Tag wahrscheinlich 40, 50 rein. Und ich habe deswegen ein Tool selbst programmiert, mit KI-Hilfe natürlich, das diese Newsletter für mich zusammenfasst. Und das gibt mir so ein hierarchisches Briefing, also erst die 5 wichtigsten Dinge, die ich unbedingt wissen muss. Und wenn ich nur Geduld oder Zeit habe für die 5 Dinge, fein, oder? Und nachher kommt dann die Zusammenfassung der einzelnen Newsletters, wo jeder Newsletter runtergekocht wird. Wenn mich einer jetzt nochmal im Detail interessiert, kann ich draufklicken und den im Original lesen. Aber das spart jeden Tag gegenüber früher, wo ich das manuell gemacht habe, wahrscheinlich eine halbe Stunde Zeit. Und interessanterweise in KI-Zeiten das Tool zu kreieren, das das macht, für mich hat mich nur eine halbe Stunde gekostet. Also ein ziemlicher ROI auf die Arbeit.
Jetzt die meisten, die uns hören, kreieren wahrscheinlich nicht selber Tools, sondern nutzen erstmal die, die am Markt sind. Und da interessiert mich natürlich als jemand, der so in der Branche drin ist und so viel über verschiedene Tools weiß und du wahrscheinlich auch ganz viele testest, die niemand von uns kennt. Was sind denn die, die du im Alltag am meisten nutzt für so Tätigkeiten? In der letzten Folge hast du beschrieben, dass jetzt mittlerweile eine Cap-Table-Analyse ganz gut funktioniert mit KI, dass du dir Pitch-Decks zusammenfassen lässt, meine generelle Research, hey, dieses Unternehmen ist in der Industrie, welche Fragen soll ich stellen? Ich selbst habe damals, wie viele ChatGPT kamen, angefangen, viel mit ChatGPT zu machen. Dann habe ich mehr mit Gemini gemacht im Alltag, weil ich es dann irgendwann besser fand. Und jetzt ist gerade, glaube ich, wieder so ein bisschen so ein Switch. Also das ist alles gefühlsmäßig. Was nutzt du für welche Art von Fragestellungen und Tätigkeiten?
Also mein Standard-Tool ist von unserer Portfoliofirma TextCortex aus Berlin. Die machen so eine Art ChatGPT on Steroids, in dem Sinne, dass man da seine eigenen Daten einbinden kann. Ich kann es zum Beispiel verbinden mit meiner Notion-Datenbank, wo ich meine Notizen mache, oder mit meinen Files, wo ich die ganzen Dinge ablege. Und die integrieren im Prinzip alle diese verschiedenen Sprachmodelle der diversen Hersteller. Also ich weiß zum Beispiel, dass für eine Pitch-Deck-Analyse ist meistens das neueste ChatGPT-Modell überlegen. Wenn ich hingegen ein Investment-Memo draufschreiben will, dann ist der Gemini von Google besser, erfahrungsgemäß. Das ändert sich auch hin und wieder, aber ich kann da wirklich mit einem Klick kann ich die verschiedenen Modelle wechseln und damit habe ich immer eigentlich die best Solution im Griff. Das ist ein Standard-Tool. Daneben setze ich aber auch dann die etwas ausführlicheren Tools aus für spezifische Dinge, zum Beispiel ChatGPT Pro, die richtig teure Version für $200 im Monat, gebe ich aus, weil das tatsächlich für sehr tiefgreifende Analysen nochmal überlegen ist. Und dann auch andere Tools wie Notebook LM von Google, wenn man sehr große Datensammlungen analysieren will, ist das wieder sehr interessant. Das kann man sogar Infografiken machen für Dinge, das ist sehr effizient. Und dann, wenn es wirklich Cutting Edge wird, wenn man sehr komplexe Dinge machen will, dann sehe ich, das wechselt fast jede Woche. Aber im Moment setze ich da Coding Agents ein wie Claude Code oder Codex von OpenAI. Die sind eigentlich dafür designed, eben halt Code zu schreiben, zu programmieren, aber können inzwischen auch andere Workflows abwickeln. Also wenn ich beispielsweise eine Präsentation machen will in PowerPoint, in unserem Template, mache ich das inzwischen mit Codex. Dem sage ich einfach hier, also mache ich jetzt, habe ich gerade die Woche gemacht, war zu faul, um eine Präsentation für eine Keynote nächste Woche vorzubereiten, aber auf Copy-Paste die Themenstellung eingekippt da. Und das hat mir in einer halben Stunde eine wunderbar researchte Präsentation gemacht mit Illustrationen, mit korrekten Quellenangaben in unserem PowerPoint-Template. Also so weit sind wir schon, hat aber vor 2 Wochen noch nicht funktioniert. Also das ist halt im Moment die Entwicklungsgeschwindigkeit, die dramatisch ist. Es gibt inzwischen auch schon solche Tools, die in PowerPoint oder Excel drin leben, Claude Code zum Beispiel. Also im Moment bewegt sich es sehr, sehr schnell und es werden jede Woche neue Dinge möglich.
Wir haben jetzt immer viel über Software geredet. Wie siehst du eigentlich die Zukunft von humanoiden Robotern? Weil das ist ja auch anscheinend so ein bisschen the next big thing. Ja.
Halte ich für sehr spannend. Ich glaube, auch da ist die Entwicklungsgeschwindigkeit dramatisch, wenn man jetzt gerade die neuesten Videos anguckt aus China, was die Dinger jetzt alles können. Ich habe auch tatsächlich letztes Jahr mal, nicht einen Humanoid-Roboter, ist noch zu teuer, aber so einen Roboterhund bestellt aus China, um damit zu experimentieren. Und das ist tatsächlich wirklich bemerkenswert. Also das Ding mit jedem Software-Update hat es wieder neue Fähigkeiten, kann neue Tricks ausführen. Und ich glaube, das macht es eben spannend, mit solchen Dingen zu experimentieren und zu sehen, wie weit kann man die Technologie heute schon treiben. Ich wäre nicht überrascht, wenn ich in spätestens 2 Jahren so einen Humanoid-Roboter zu Hause hätte, der schon Hausarbeiten dann machen kann.
Ja, das würde mich auch freuen. Dann freue ich mich auf in 2 Jahren und bin auch noch optimistischer, was KI angeht. Jetzt abseits von Tools, wir haben auch in der letzten Folge schon drüber gesprochen, dass sich natürlich das Profil von Mitarbeitenden verändert, dass man vielleicht in vielen Bereichen weniger Juniors braucht, weil so diese einfachen Jobs automatisiert werden können durch KI. Was würdest du denn unseren Studierenden raten, heute in einem kompetitiver werdenden Arbeitsmarkt, wenn sie sich da durchsetzen möchten, was sollen sie tun, jetzt gerade heute als Studierende an der HSG?
Also um anzufangen, lest sehr, sehr viel über solche Dinge. Sucht euch auch Themen aus, wo ihr denkt, dass ihr wirklich eine Leidenschaft dafür habt, dass ihr auch Skills dafür habt, die vielleicht etwas besonders sind und geht da rein. Das muss nicht mal unbedingt direkt übereinstimmen mit dem Studiengang, den man macht. Also ich beobachte öfters mal sehr interessante Talente, die irgendwas ein bisschen Angrenzendes oder ganz anderes dazu machen und dann da ihren Karriereweg finden. Natürlich schon mit den Skills, die man an der Uni gelernt hat, in der Hosentasche dann, die sehr viel helfen. Ich würde auch sagen, verbringt sehr viel Zeit im Moment mit KI-Tools, weil das werdet ihr rund um die Uhr fast buchstäblich einsetzen in eurem Leben und vor allem in eurer Karriere. Und je mehr man versteht und je mehr man Skills baut oder sich aneignet, wie man mit diesen Tools umgeht, umso besser. Also es wurde oft geredet in den letzten Jahren von Prompting oder Prompt Engineering, also eben wie muss ich die Fragen richtig stellen bei diesen Tools. Das ist immer noch wichtig, aber inzwischen geht das sogar über das raus. Also ich bin oft inzwischen Manager von mehreren Dutzend laufenden KI-Agenten, die verschiedenste Tasks für mich ausüben. Und da meldet sich immer wieder mal einer, dass er gerade was fertig gemacht hat oder eine Frage hat. Da muss man dem wieder sagen, was er jetzt weitermachen soll. Also man fühlt sich fast schon wie ein Manager von solchen künstlichen Dingen. Und das mal zu erleben und zu verinnerlichen, was heißt das eigentlich? Oder wie werde ich da plötzlich dann ganz anders arbeiten gegenüber den traditionellen Methoden? Ich glaube, das kann man nur dann, wenn man es wirklich selbst ausprobiert. Und eben, das ist auch der Grund, warum ich so einen Roboterhund kaufe, weil ich es selbst ausprobieren will. Ich kann natürlich schöne Artikel darüber lesen. Es ist nicht dasselbe, wie wenn ich es wirklich mache und auch die Grenzen der Technologie selbst erlebe.
Was würdest du denn Menschen raten, die jetzt Mitte 50 sind und eine richtige Corporate-Karriere gemacht haben, viel Erfolg hatten und auch entsprechend die Leiter hochgestiegen sind? Was würdest du denen raten, bezogen auf das Thema?
Auch denen würde ich raten, das sehr proaktiv zu machen, weil früher, wenn man Mitte 50 war wie ich, konnte man auch sagen, ja, okay, als Manager wirst du mit 60 pensioniert, warten wir einfach mal, oder? Und ich glaube, das ist sehr schwierig in den nächsten Jahren. Also gerade wenn man sich anschaut, was größere Konzerne, nicht zuletzt die amerikanischen, eben so an Entlassungen leider vornehmen in letzter Zeit, geht das relativ schnell. Und ich kenne auch tatsächlich Leute, die eben bei Google, Amazon und anderen waren, die das erlebt haben, oder durchaus in der Altersgruppe. Also man kann sich dessen nicht mehr sicher sein. Man muss laufend dranbleiben und halt eben versuchen, seine eigene Erfahrung auch zu reflektieren in dem Umgang mit diesen neuen Technologien und mit diesen neuen Arbeitsmethoden. Und ich glaube, gerade wenn man Erfahrung hat, dann gibt es da viele Möglichkeiten. Man kann jetzt bei den neuen KI-Agenten sogenannte Skills beschreiben, also im Prinzip als Text aufschreiben, wie man ein bestimmtes Problem lösen will. Oder? Also im Finanzbereich, wie berechne ich ein DCF ganz genau, im Detail. Oder? Und wenn man natürlich die Erfahrung und die Umsicht hat, beurteilen zu können, was davon wichtig ist und zentral oder nicht, hat man einen viel größeren Vorteil, eben solche Dinge zu machen und damit sich dann eben auch zu powern mit diesen KI-Agenten und viel effizienter zu werden. Also ich will jetzt nicht sagen, dass KI der Schlüssel für alles ist, natürlich nicht, aber eben laufend dran zu bleiben, die Dinge wirklich auszuprobieren, damit eben eine Intuition zu entwickeln und den eigentlichen Skill zu entwickeln, was man damit alles machen kann, viel zu lesen darüber, was da alles passiert, ist, glaube ich, sehr wichtig für die Karriere.
Und wir haben auch schon oft in dem Podcast darüber gesprochen und auch in der ersten Folge ein bisschen Tipps für Gründerinnen und Gründer und so weiter, wo wir selten darüber gesprochen haben. Es gibt ja auch Studierende, viele wollen mittlerweile gründen, aber andere finden eben auch den Investorenbereich natürlich total spannend, ohne dass sie selbst Angel-Investoren werden können direkt, aber viele haben schon die Idee, oh, ich will mal für ein VC arbeiten, ich will auf der Investorenseite sein. Was würdest du da den Menschen empfehlen, die da mal arbeiten wollen, was ja auch, wie wir gehört haben, immer kompetitiver wird und vor allen Dingen auch in der Schweiz, wo die Gehälter ein bisschen höher sind als zum Beispiel in Deutschland, wo ihr ja auch einen Sitz habt?
Es ist sehr kompetitiv, um euch eine Vorstellung zu geben, wir kriegen auf die meisten Stellenausschreibungen so 500 bis 800 Bewerbungen. Typischerweise. Und fantastische Profile, oder? Also man kann sich wirklich aussuchen als VC-Firma. Aber wir stellen eigentlich fast nur Leute an, die tatsächlich ein bisschen Startup-Erfahrung schon gehabt haben. Weil man muss irgendwie auch da hat man erfahren haben, wie das wirklich funktioniert in der Realität, wie chaotisch das oft ist. Oder? Und dafür eine Intuition und eine Empathie auch zu entwickeln, ist sehr wichtig, um eben auch effizient sein und effektiv sein zu können als Investor. Und dementsprechend rate ich den meisten Studierenden, geht erstmal in die Praxis und lernt da mal ein bisschen Handwerk, oder? Und ich sage immer, so ein bekannter Quote in der Softwarebranche von Larry Ellison, dem Gründer von Oracle, ist, dass es in einem Startup zwei Funktionen gibt, nämlich entweder baust du das Produkt oder du verkaufst das Produkt. Alles andere ist Overhead. Und ich sage den Leuten immer, baut entweder ein Produkt oder verkauft ein Produkt. Dann lernt ihr was wirklich Relevantes. Und dann könnt ihr auch eine Zweitkarriere dann machen, neben in VC. Manche machen das nach 2 Jahren, das ist prima, oder? Kann funktionieren. Andere bleiben ein bisschen länger in der Operator-Praxis und kommen dann in Investment rein, machen auch manchmal wieder einen Weg zurück. Also wir haben immer wieder mal Leute, die sich dann entscheiden nach ein paar Jahren VC, oh, jetzt kribbelt es mich wirklich in den Fingern und ich will jetzt selber was bauen. Und das sind oft sehr gute Unternehmerinnen und Unternehmer, weil die haben natürlich viele Dinge dann gesehen oder gute Mustererkennung und können dann manchmal sehr, sehr effektiv sein.
Ja, sehr spannend. Vielen, vielen Dank. Lieber Andreas, wir wünschen dir so viel Freude, wie du jetzt ja schon ausstrahlst und so viel Neugierde und dass du dich auch in 10, 20 Jahren immer noch als Technologist bezeichnest und damit eben auf der obersten Welle surfst. Ganz viel Erfolg wünschen wir dir und freuen uns natürlich dann aber auch schon in der Zukunft auf den einen oder anderen Tipp, wie wir die KI am besten für uns selber nutzen können. Vielen Dank.
Vielen Dank euch.
Danke dir.
Meet the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer
und Florian Hohmann.